Ich hatte eine sehr spannende Woche hinter mir, unter anderem auch wegen des Bibelübersetzerforums, was von Freitag auf Samstag im Internationalen Wycliffe-Zentrum in Burbach-Holzhausen, ganz kleines Nest, aber da ist das europäische oder ich glaube sogar weltweite Zentrum von Wycliffe. Ist eine Arbeit. John Wycliffe hat ja die englische Bibel übersetzt, die sich in der ganzen Welt ausgebreitet hat. Unter den verschiedensten Volksgruppen und Arbeiten werden Bibeln übersetzt. Und es sind immer so Beispiele dann so in dem Foyer von Sprachen, die du nie gehört hast. Und das ist gar nicht so eine große Gruppe, die da jährlich zusammenkommt. Und von einem der internationalen Wycliffe-Leiter, der dort war, hörte ich, dass es eben nur in Deutschland dieses Treffen gibt und in den USA, in Dallas. Also einmal pro Jahr. Das ist also schon was ganz Außergewöhnliches. Also, und da kommen dann Leute, wie gesagt, also aus aller Herren Länder, selbst schon, aber eben auch die unter den verschiedensten Volksgruppen arbeiten. Zum Beispiel einer, der auch ähnliche Wurzeln hat wie ich, der arbeitet unter den Nubiern. Ja, das ist also eine Grenzregion zwischen Ägypten und dem Sudan seit vielen Jahren. Ja, und er hat dort auch eine Bibelübersetzung beigetragen, die jetzt veröffentlicht wurde und revidiert wurde. Und ja, aber bei dem Gruppenfoto zum Beispiel war der gar nicht dabei. Also der sagte, das ist zu gefährlich. Ja? Die ägyptische Regierung ist da ganz hart dahinter, wenn jetzt also in den alten Sprachen, nicht arabischen Sprachen, das sind letzten Endes ja auch koptische Sprachen, dann die Bibel plötzlich erscheint, ist das schon hat das eine politische Dimension. Auch ein anderer von den leitenden Consultants, Senior Consultants, durfte auch nicht mit aufs Foto. Also die machen auch zum Teil eine sehr gefährliche Arbeit. Auch weil sie ja das Wort Gottes ganz brisant in islamischen Ländern zum Teil auf diese Art und Weise verbreiten. Oder über online, wir hatten dann einige Leute, wie gesagt, da und dann online waren auch zugeschaltet. Einer aus Tansania, der seit vielen Jahren arbeitet, ein US-Amerikaner, der dann sogar nachts dann dort aufgestanden ist, um einfach so dabei zu sein. Und der das organisiert, das ist ein Taiwan-Chinese mit seiner Frau, der hier die FDA in Gießen absolviert hat. Und ja, es ist schon ganz schön verrückt. Auch die Inhalte dann, das ist ein Riesenspektrum. Wie gesagt, es werden dann neue Übersetzungen vorgestellt, was man beachtet. Es geht ganz tief, so was mich natürlich sehr interessiert, ins Hebräische, ins Griechische rein. Ne? Auch der Professor Tauberschmidt war da, der das Standardwerk hier für die griechische Grammatik herausgegeben hat, für neutestamentliches Griechisch. Wow, also war schon ganz interessant. Aber es ging auch um Verwendung von KI. Ja? Was ist mit KI heutzutage? Es spart eine Menge Zeit, ja. Aber das wurde dann als sehr zwiespältig auch aufgefasst, weil sie davon ausgehen, dass der Heilige Geist die Übersetzer inspiriert, was sie nun tatsächlich jetzt passend für diese Volksgruppe übersetzen soll. Da wird ja nicht eins zu eins das Wort übersetzt, was es vielleicht auch gar nicht gibt in der Sprache. Und da muss man schon sehr sensibel, sehr lange hinhören, die mit Native Speakers, mit Leuten, die dort aufgewachsen sind, ins Gespräch kommen. Das ist eine sehr, sehr gründliche und ausführliche Arbeit. Und dann kam so das Resultat, dass letzten Endes auch diese Übersetzungsarbeit von KI vielleicht erleichtert werden kann an dem Punkt, aber diesem und jenem Punkt, aber doch den Heiligen Geist und diese Inspiration auch bei den Übersetzern nicht ersetzen kann. Wow. Und aus einem bestimmten Grund, darauf komme ich nachher noch zurück, fand ich das sehr, sehr spannend, was auch heute mich in dem, was ich euch weitergeben möchte, erwähnen will. Da werde ich nachher noch ein Zeugnis dazu noch erzählen, was ich auch dort hatte mit dem Leiter des Projektes aus der Mongolei. Aus der inneren Mongolei. Ist ja auch spannend. Ja. Genau, da komme ich aber nachher nochmal drauf. Eigentlich ist das ja zum Beispiel ein sehr spezielles Segment, ja, also Bibelübersetzung, ja, oder sowas. Ja. Und es gibt ganz viele Arbeiten und Werke im Reich Gottes, wo man denkt, Mensch, das ist aber jetzt echt sehr speziell, was machen die da eigentlich? Aber es gehört zu dem bunten Spektrum der Gaben und Dienste dazu, die Gott von Anfang an in die Gemeinde gesetzt hat. Wir haben ja von der Apostelgeschichte vom letzten Mal gehört, wie die Taufe im Heiligen Geist Gaben in uns freisetzt, übernatürliche Gaben, aber natürlich auch natürliche Gaben, ja, die wir zur Ehre des Herrn und zum Bau seines Reiches einsetzen sollen. Und das möchte ich, dass er uns das heute auch inspiriert, dass wir selbst auch wissen und merken, ich sitze hier nicht nur rum oder ich fülle irgendeinen Platz aus, so äußerlich, sondern geistig in der Gemeinde hat Gott einen Platz für mich und sei es hier am Ort, sei es da, wo Gott mich hinstellt, in meiner Umgebung, wo auch immer. Und dazu dient uns eigentlich wieder die Apostelgeschichte, haben wir ja schon einiges gelesen. Ich finde das deswegen spannend, weil die Apostelgeschichte von Lukas ja einfach die Dinge erzählt, wie sie waren, wie sie passiert sind. Ja? Und daraus kann man dann gewisse Folgerungen ziehen und auch Lehren daraus ziehen. Es ist also nicht eine dogmatische Schrift, so ist das und viertens und drittens, sondern es wird einfach erzählt, wie sich das entfaltet hat. Und das finde ich so spannend. Und deswegen lass uns da mal reinschauen in das Kapitel 11 der Apostelgeschichte, ab Vers 19. Da heißt es, die nun, die sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die waren also nicht im Kopf zerstreut, ja, sondern äußerlich zerstreut, die sich ja wegen Philippus erhoben hatte, die zogen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Also es besteht die einhellige Meinung, dass wenn die Verfolgung nicht gekommen wäre, die nicht in dieser Weise überall hingegangen wären, hätten die gar keinen Grund für gehabt. Und jetzt war es soweit, nur die Apostel blieben in Jerusalem. Und bis nach Antiochia ist da also schon eine große, wichtige Stadt in Syrien, im heutigen Syrien, und sie redeten das Wort zu niemand als nur zu den Juden. Das war also so ihr normaler, von den Judenchristen in Jerusalem ausgehender Ansatz. Aber unter ihnen gab es auch einige Männer aus Zypern und Kyrene. Kennt ihr noch Kyrene? Simon, da hatten wir doch, da war doch was. Gab es doch schon mal einen. Wer weiß, was der nach der Kreuzigung da erlebt hat. Ja, jedenfalls, seine Söhne waren ja in der Gemeinde in Rom später. Ja. Also dem ist das durch Mark und Bein gegangen. Und da gab es also Jünger aus Zypern und aus Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Also, das ist umstritten, mal zu sagen, ja, das sind natürlich griechischsprachige Juden, aber die waren ja sowieso überall. Also wahrscheinlich waren das die Ersten, die auch offensiv evangelisierten unter Nationen, unter Heiden, ja. Und das griechische Wort, gucke ich natürlich nach, für das Evangelium verkündigen ist evangelisieren, euangelizo mal. Ja? Also ganz klar, der evangelistische Dienst, das ist oft so etwas, was gerade so unmittelbar passiert, unorganisiert passiert einfach. Oft das Erste, was passiert. Ja? Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Danach, also sie haben es erstmal rausgegeben, das Wort, und dann hat Gott sich dessen angenommen. Also Gott stellt sich immer dann zu uns, wenn wir mutig auch das Evangelium mal verkündigen, an der Stelle, wo man es vielleicht gar nicht denkt. Die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Also, wow, evangelistischer Erfolg. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie, also wahrscheinlich verbunden mit den Aposteln, die da wieder in Samaria, was wir letztes Mal hatten, eine Verantwortung empfunden haben. Sie sandten Leute dorthin, und zwar insbesondere den Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte sie alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann. Oh, das will ich auch gerne hören. Ach, meine Güte. Ja, genau. Und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Also offensichtlich zu denen, die schon da waren, wurde nochmal eine beträchtliche Menge hinzugetan. So, jetzt der Barnabas. Jetzt müsst ihr mir mal ein bisschen helfen. Was war mit dem jetzt? Wo kam der nochmal her? Was war mit dem? Wer ist das? Barnabas? Den gibt es irgendwie, oder? Ja, so ein Seelsorger, genau, hat so was Seelsorgerliches an sich, kennt man später von den Paulusreisen. Aus welchem Stamm? Juda, Benjamin, Levi natürlich. Ein Levit. Das sind ja quasi so die Dauerbibelleser, würde ich sagen. Ja? Also Yeshiva, wie in Jerusalem, da gibt es ja so diese Schulen da, so Yeshiva, wo Tag und Nacht, ja, kein Wunder, dass sie das irgendwann auswendig kennen, ja. Also nicht wenige kennen tatsächlich das Alte Testament auswendig. Wir kennen oft kein Kapitel des neuen kurzen Testamentes auswendig, aber ist auch nicht weiter schlimm. Nur, also kam erstmal vom Levi, also ist eigentlich einer, der als Priester zu lehren hat, auch zu beten hat. Und er bekommt ja von den Aposteln den Namen, er heißt ja eigentlich anders, Josef, Aber er hat von den Aposteln den Namen Barnabas bekommen. Barnabas, Bar ist ein Aramäisch der Sohn. Und Nabas kommt von Nabi. Nabi ist der Prophet. Ja? Aber er wird als Sohn des Trostes übersetzt, weil es im Griechischen dann von Paraklet kommt, ermutigen, trösten, was er hier auch macht. Aber ich finde, es sollte die Dimension Prophetie da irgendwie auch drin vorkommen. Also in meiner Übersetzung steht dann Sohn prophetischen Zuspruchs. Also nicht nur so, ach, der Herr wird dir doch helfen, komm, sei nicht so traurig, komm, oder so, sondern einen prophetischen Zuspruch ihm auch mitgeben können. Das ist doch stark. So ein Typ war der Barnabas. Also hier kommt, das setzt man, da möchte ich uns dafür sensibilisieren, jetzt kommt also zu diesem evangelistischen Dienst, kommt jetzt der prophetische Dienst hinzu, dieser Dienst der Ermahnung, was auch zum Hirtendienst dazu gehört, ja, also begleiten Leute, ermahnen, ermutigen, unterstützen und schon wächst die Gemeinde weiter, weil dieses Element, dieser Baustein hinzukommt. Und der Barnabas, dem fällt dann, wo er jetzt schon mal in Antiochien ist, das ist ein schon weiter Weg von Jerusalem, da fällt ihm ein, wie war das eigentlich, es gab doch mal diesen Saulus von Tarsus, diesen Irren. Das war doch dieser Christenverfolger, der angeblich Christ geworden ist. Er hat ihm das abgekauft, hat ihn den Aposteln vorgestellt. Und er hat dann eine Zeit lang gewirkt und dann ist er irgendwie in der Versenkung verschwunden. Das gibt es gar nicht so selten, dass Christen, die irgendwo mal wirksam waren, plötzlich in der Versenkung verschwinden. 10 Jahre, 20 Jahre, irgendwie weg vom Fenster. Ja. Und jetzt ist er schon mal da in Antiochia und sagt doch in Tarsus, das ist nicht mehr so ganz so weit weg von dort, da muss doch irgendwo dieser Saulus vor sich hinschimmeln, irgendwie da. Ich guck mal nach, ob es den da gibt. Ja. Und er macht ihn ausfindig, ich meine, ohne Telefonbuch, ohne WhatsApp, ohne Internetrecherche, ja. Also für damalige Verhältnisse war das schon eine Forschungsarbeit. Warum? Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Erstmal gehört das zu seinem seelsorgerlichen Herzen. Und dann ist es aber ein Mann prophetischen Zuspruchs. Ich glaube, dass Gott mit diesem Saulus noch nicht fertig ist. Gut, dass wir keinen Christenverfolger mehr haben. Und ich glaube, ich nehme das ihm ab, dass er wirklich gläubig geworden ist. Aber garantiert hat Gott noch was mit ihm vor. Und er ist noch nicht zu Ende. Seine Gaben. Wir brauchen seine Gaben. Wir können darauf nicht verzichten. Auf den Saulus. Andere hätten gesagt, nein, lass ihn mal besser. Der hat viel Unruhe gemacht. Ja. Nein, wir können auf den Mann nicht verzichten im Reich Gottes. Der hat eine Gabe, die ist so unverwechselbar. Das hat Barnabas gesehen. Der später gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Wir haben eine Predigt von Thomas Werks darüber gehört. Ja? Ohne den wäre der Saulus, hätte diese 13 Briefe uns nicht hinterlassen. Die ganze Theologie hättest du in der Pfeife rauchen können. Hättest du in einem halben Semester hättest du die ganze Theologiestudium durchgekriegt, ohne Paulus. Und seitdem gibt es Tausende von Büchern in verschiedensten Sprachen über diese Briefe von dem Paulus und über diese Wirksamkeit und diese Theologie, die Paulus entwickelt hatte. Und Barnabas hat ihn recycelt, ja, wieder hochgebracht. Und als er ihn gefunden hat, ich denke, er hat ihn gesucht, ja, dann brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr, das für Apostelgeschichte ist das eine sehr, sehr lange Zeit, 12 Monate, 365 Tage, in dem der Herr wirken kann, ein ganzes Jahr lang zusammen in der Gemeinde geblieben sind und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christianoi genannt, Christen, das Christentum. In Antiochia ist das erfunden worden, der Name jedenfalls, Christen, Christentum, was heute belanglos ist, ja, sind Christen. Christliche Kirche, christlich. Ja. Vorher waren es ja nur die Nazarener, jetzt waren es die Christen, die irgendwie eng mit dem Christus, mit dem Messias verbunden sind, mit Jesus. Aber interessant, jetzt kommt hier noch diese Dimension, das hängt mit Paulus zusammen, ja, ganz klar, der Lehrer hinzu. Ich will auf diesen fünffältigen Dienst hinaus. Es gibt verschiedene Dienstgaben, verschiedene Ämter, auch im Leib Christi. Und wenn die alle nacheinander, wie auf der Kette aufgelistet, zum Tragen kommen, dann wächst der Leib des Herrn unaufhörlich und unaufhaltsam. Jetzt hören wir, kommt erstmal noch ein an, jetzt, das ist jetzt im Prinzip die Barnabas-Geschichte, so fing es dort an. Jetzt geht es aber weiter, jetzt kommt wieder eine andere Dimension hinzu. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia, machten so eine kleine Dienstreise. Ja, Propheten muss man immer mit allem rechnen, die nicht zufällig da, das wird dann schon irgendeinen Grund haben. Ja. schon mal stark, dass sie mehrere so Propheten haben. Das ist für mich schon noch was anderes als jemand, der prophezeit. Ja? Also es gibt Leute, die werden da und da, hier und da gelegentlich mal gebraucht für eine Prophetie, dann wieder nicht. Während Propheten gesetzt sind als Propheten im Leib Christi und dann auch in einer gewissen Kontinuität tatsächlich auch prophezeien können, gibt auch falsche Propheten, ja? Gibt auch Leute, die falsch liegen, aber von der Apostelgeschichte her wissen wir, es gibt ein positives Vorbild davon. Und einer von ihnen, der hat mehrere, einer von ihnen war der Agabus. Der trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter Kaiser Claudius. Kannst du historisch ganz genau nachlesen, wo da die Hungersnot war, was das ganze Römische Reich beschäftigt hat. Also das ist jetzt nicht Christ A, der zu Christ B sagt, der Herr lässt dir ausrichten das und das, was auch sehr individuell, sehr persönlich, sehr wichtig sein kann, sondern es ist einer, der vielleicht über ein ganzes Land oder sogar über das ganze Römische Reich was zu sagen hat. Ja, also das oder auch eine, nicht nur eine Ermahnung oder ein Zuspruch, einzelner Zuspruch, sondern eine Zukunftsprophetie, eine ganz klare Zukunftsprophetie. Ja. Also da gibt es schon auch starke Zeugnisse darüber. Ich persönlich hielt auch den David Wilkerson für so einen, ja, der also für die ganze Nation eine Stimme erheben kann. Es gibt hin und wieder solche Leute, nicht allzu oft und wie gesagt mehr wahrscheinlich, die sich dafür halten, als die es wirklich gibt. Aber solche Sachen treten ein. Ja. Es gab mal diese beiden Propheten, weiß ich, Namen sind nicht so wichtig, aber die hatten eine Botschaft und die wollten, dass das quasi beglaubigt ist, dass man ihnen das abnimmt, indem sie zum Notar gegangen sind vor der Präsidentschaftswahl von Bill Clinton und dort beim Notar hinterlegt haben, was sie meinen, empfangen zu haben, wie die Headline in der New York Times am nächsten Tag nach der Wahl sein wird. War schon krass, gell? Und zwar, dass Bill Clinton gewinnt, also dieser Überraschungssieg von dem Demokraten Bill Clinton, gell? Und das ist auch tatsächlich passiert. Also das ist natürlich schon was Besonderes, gell? Und so ein Typ war der Agabus. Das kommt also hier noch dazu. Das befruchtet eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft, kann ihnen auch eine Wegweisung geben. Ja? Weshalb auch die Urgemeinde zum Beispiel aus Jerusalem rausgegangen ist, bevor Jerusalem zerstört wurde. Das wurde ihnen als unpatriotisch ausgelegt. Aber sie hatten ganz klar die Prophetie von Jesus und auch von anwesenden Propheten, um mit 20.000 Mann ins Ostjordanland zu gehen. Ja? Ja, und da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Also die Botschaft, die Prophetie hat natürlich einen Sinn, nicht nur einen Sport, irgendwas zu wissen, ja, sondern damit eben dann auch der Gemeinde geholfen wird, wenn man sich gegenseitig auf diese Hungersnot vorbereiten kann. Und sie sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Halleluja. So, und jetzt wird eingeschaltet dieser Bericht über den Tod des ersten Apostels. Ja, da waren es nur noch 11. Der nächste sollte auch getötet werden, wäre Petrus gewesen. Gott hat aber eingegriffen unter dem Gebet der Urgemeinde. Und dann geht es zu Kapitel 13, das geht dann so los. Achtet immer auf diese verschiedenen Arten von Dienste. Ja? In Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene, Manahen, der mit dem Viertelfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Kannst du dir, wenn du willst, kannst du das zuordnen, wer ist jetzt Prophet, wer ist jetzt Lehrer. Also wie gesagt, beim Paulus ist man sich ja irgendwie sicher. Ja? Aber die Mischung macht es ja auch. Und jetzt wird aber in dieses schon vorhandene Konzept von Propheten, Lehrern, Ermutigern, Hirten, was also schon da war, kommt jetzt die nächste Dimension hinein, nämlich, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Die werden später diese beiden Apostel genannt. Warum? Weil sie ausgesandt sind, Gesandte des Herrn, weil der Herr sie berufen hat. Ja, nicht ein e.V. hat sie gewählt. Ja, die haben jetzt zufällig die meisten Stimmen bekommen. Ja gut, dann seid ihr halt Apostel. Ich habe jetzt gehört, es gibt einen neuen Stammapostel in der Neuapostolischen Kirche. Wenn der Herr das dahinter steckt, mag sein, ansonsten sage ich, nö, geht gar nicht. Apostel sind ja die der Herr selbst beruft. Das ist ja das Besondere. Ja? Diakone haben die Menschen ausgesucht, aber Apostel werden alle direkt vom Herrn ausgesucht, sogar Paulus. Ja? Und die werden, diese beiden, die vielleicht Propheten und Lehrer waren, werden später Apostel genannt. Also kommt diese Dimension des apostolischen Dienstes, der insbesondere Neuland erobert, in neue Bereiche vorstößt, sagt Paulus ja auch, da wo noch nie das Evangelium hingekommen ist, und da geht es dann hin. Also ich finde, das ist eine sehr, wenn wir das aufmerksam lesen, eine sehr schöne Entfaltung dieser Gaben auch, dieser verschiedenen Schwerpunktgaben, Dienstgaben im Leib Christi, den so nach und nach sich entfaltet. Ja? Und so sollen sich auch in einer Ortsgemeinde nach und nach die Gaben entfalten, sowohl die übernatürlichen Geistesgaben als auch die natürlichen Gaben, die wir auch alle haben. Interessant ist, wenn man die beiden Briefe Korintherbriefe oder 1. Korintherbrief und Römerbrief vergleicht, da ist mir was aufgefallen. In Korinth, dieser berüchtigte Gemeinde, gab es viele Probleme. Aber ein Problem hatten sie nicht. Geistesgaben. Das steht so am Anfang vom 1. Korintherbrief. Also Paulus ist ja auch klug, also bevor er jetzt sie ermahnt und ihnen ins Eingemachte wirklich da was ins Gebetbuch schreibt, dankt er erstmal Gott und es ist auch richtig, und meint das ja auch sicherlich auch ernst, aber lobt sie quasi auch. Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht seid, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Vers 7, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeinem Charisma. Das griechische Wort ist Charisma. An irgendeiner Gnadengabe, die charismatische Bewegung, die Charismatiker. Schillernd, positiv, charismatisch, ist das nicht schwärmerisch? Da passieren noch wieder viele Fehler und so. Ja, genau so war das in Korinth. Also die hatten viele Probleme, aber das Problem hatten sie nicht. Mangel an Geistesgaben. In Rom, Römerbrief, wer kennt den Römerbrief, wird da irgendwo erwähnt, was in der Gemeinde da nicht gut gelaufen ist? Spaltungen, Ehebruch, keine Ahnung, so. Nein, in Rom, die haben keinen Mangel an Ethik, an Jüngerschaft und was alles, außer an dem Charisma. Deswegen schreibt Paulus an die Römer genau das Gegenteil. Römer 1, Vers 11. Mich verlangt danach, euch zu sehen. Warum? Weil ich euch lieb habe, kennt ihr gar nicht. Aber er hat so ein mulmiges Gefühl, da ist ein Mangel. Und zwar um euch etwas geistliche Gnadengabe. Man nennt das auch Geistesgabe. Also wenn damit nicht die übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes gemeint ist, dann weiß ich nicht. Also da steht sogar Pneumatikae oder Pneumatikos, Charisma. Ja, also die geistliche, also übernatürliche Gnadengabe, das fehlt denen noch, diese Dimension ist übernatürlich. Und das ist bis heute so. Es gibt Gemeinden, die haben so charismatisch, sind die gut unterwegs, aber Mangel an Jüngerschaft, an Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, an charakterlicher Festigkeit, Beständigkeit und so. Und da gibt es Spaltungen. Und da wird gesagt, wieso der Heilige Geist? Warum gibt es da noch Spaltung? Kann doch gar nicht sein. Doch, siehe Korinth. Und dann gibt es heute auch genau das Gleiche. Gemeinden, die so richtig gut aufgestellt sind, wo alles gut läuft, gesunde Lehre, gesundes Christentum. Aber wo ist die Kraft des Geistes geblieben? Da ist eine gesunde Lehre, da wird immer schöner. Aber es geschehen keine Durchbrüche, keine übernatürlichen Gnadengaben. Und der Herr möchte beides. Und so war der Paulus drauf. Wenn er was fehlt, hat er genau das versucht, als Missionar auch dann so einzubringen. Und so wird in 1. Korinther 12, ja, da wo es ja um die Gaben auch dann geht in diesem Kapitel, zunächst einmal am Anfang die Gaben genannt. Ja, habe ich ja letztes Mal auch erwähnt in Verbindung mit der Taufe im Heiligen Geist, Vers 4 bis 7. Es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Da geht es darum, ein Geist, aber viele verschiedene Auswirkungen, viele verschiedene Gaben. Ja. Deswegen sollen wir es auch nicht vergleichen, ja. Und auch damit rechnen, dass der Geist vielfältig wirkt. Auch gibt es unterschiedliche Dienste. Dienste ist was Ähnliches wie Ämter, aber nicht im Sinne des Amtsschimmels, des deutschen Amtsschimmels oder des deutschen Beamtentums. Da ist in Deutschland so eine Sprachbarriere, sondern des Dienstes. Aber es ist derselbe Herr. Und der Herr, das ist Jesus, der setzt diese Dienste ein. Der Geist gibt die Gaben und der Herr setzt diese Dienste frei. Und auch Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist ein und derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers, Vers 7, der hat mich als junger Mann stutzig gemacht. Ja? Da steht nämlich jedem, wenn ich jetzt ein amerikanischer Prediger würde ich sagen, sagt man alle jedem. Genau. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Bist du jeder oder bist du keiner? Jeder wahrscheinlich, ja. Und das hat mich damals, als ich in einer erwecklichen Jugendarbeit zum Glauben gekommen bin und wirklich hunderte junge Menschen Jesus als Herrn angenommen haben, hat mich das stutzig gemacht. Wir sind doch jetzt ganz schön viele und ich kenne auch nicht mal einen, geschweige denn jeden. Wo sind die jeden? Haben wir angefangen zu beten. Ja. Aber rechne damit, dass der Herr auch für dich da was bereithält. Jeder kann und soll etwas beitragen. Nicht jeder ist gleich berufen, gleich begabt. Ja? Und deswegen wird am Ende da auch nochmal von der anderen Seite gefragt, haben denn alle diese Gaben? Nein. Haben denn alle diese und jene Gabe? Nein. Und dann wird nochmal auf diese Dienstgaben hingewiesen, die wir aus Kapitel 11 jetzt von der Entwicklung her in der Apostelgeschichte kennengelernt haben. Und Kapitel 13. 1. Korinther 12, 28. Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, eingepflanzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Eine Reihenfolge, interessant, gell? Und genau, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Hier ist natürlich typisch Korinth, ist Übergewicht auf den übernatürlichen Gaben, aber auch natürliche Gaben, ja? Einer kann prophetisch begabt sein, hat aber nicht die Gabe der Leitung. Ja? Vom Herrn her bekommen. Ja? Und was auch immer. Ja? Also das ist wiederum diese Einschränkung. Ja, jedem wird gegeben, aber jedem wird nicht das Gleiche gegeben. Ja, da sollen wir uns vor Vergleichen und Anmaßungen bewahren an dem Punkt. Ja? Also der Herr setzt diese Gaben und Dienste ein. Ja, und deswegen soll es auch in einer neutestamentlichen Gemeinde, nach neutestamentlichem Standard und Vorbild, nicht um ein, zwei Personen gehen, die irgendwie vorne stehen und der Rest sind Schafe, ja? sondern jedes ein lebendiges Glied an seinem Leib, dieses Bild wird ja hier im 1. Korintherbrief verwendet, es ist ein Teil eines Organismus, in dem jeder seine Funktion, seine Aufgabe hat und der Herr setzt ein. Klar, ein Lehrer hat eine größere Verantwortung als einer, der in Sprachen redet, ja, aber beide tragen etwas bei. Und es, wie wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, es wirkt zusammen. Es wirkt zusammen für ein fruchtbares Wachstumsziel hin. Ja. So wird es auch im Römerbrief so nebeneinander, eigentlich ganz interessant, ja, gestellt. Die natürlichen Gaben, ja, schlichte Gaben, ja. Lesen wir mal Römer 12, Vers 4, aber auch übernatürliche Gaben. Das Bild des Leibes ist auch dort, Römer 12, Vers 4, gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Eine sinnvolle Zuordnung soll das ergeben. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Ja, ich habe letztes Mal eigentlich angedeutet, dass ich glaube, dass die Taufe im Heiligen Geist grundsätzlich diese Gabe des Sprachenredens und Sprachengebetes freisetzt. Ja, also insofern kann man sagen, ja, wie ich denke, sind nicht alle, alle haben nicht die gleiche Gabe. Das ist so eine Art Standardgabe als Gebetssprache, sage ich mal. Aber jetzt geht es um die konkreteren Gaben, Weissagung oder auch Sprachenrede. Also Sprachenrede ist ja nicht meine Gebetssprache, ja, die ich zu Hause oder auch in der Gemeinde praktizieren kann, die gar nicht übersetzt werden muss, die muss ich noch nicht mal selbst verstehen. Ja, da sagt Paulus, wer in Sprachen redet, der betet zu Gott im Geheimnisse. Ja, und Geheimnisse sind ja nur Geheimnisse, wenn sie nicht ausgeplaudert werden. Ja, also ich muss das gar nicht wissen unbedingt. Ja. Aber es gibt manchmal auch in einer unbekannten Sprache eine Botschaft an die Gemeinde. Und dann brauchen wir natürlich eine Auslegung, ja, um das eben damit was anfangen zu können, was damit umgehen zu können. Ja. Und da heißt es in Vers 6, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Also hier geht es so ein bisschen um das Wie auch, wie wir die Gaben einsetzen. Ja. Vers 7. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Es ist also eine Dienstgesinnung. Ja, nicht, ich habe das Amt und ich habe die Aufgabe oder die Macht oder irgend sowas, ja, sondern eine Dienstgesinnung soll da vorherrschen. Ja, wer lehrt, der diene in der Lehre. Wer ermahnt, ja, das ist also eher ein seelsorgerlicher Dienst, eher ein Hirtendienst vielleicht, ja. Ermahnen heißt ja auch ermutigen, ja. Der soll in dieser Ermahnung dienen, ja. Er soll das ausfüllen, was Gott ihm gegeben hat. Wer gibt, der gebe in Einfalt. Das ist ein schöner Vers, ja. Wer gibt, der gebe in Einfalt. Was ist damit gemeint? Also es gibt die Gabe des Gebens. Ist eigentlich auch verrückt, oder? Ich finde das toll. Kann man immer sagen, also ich habe viele Gaben, aber die Gabe des Gebens habe ich irgendwie nicht. Also wunderbar, finde ich herrlich. Ja. Es gibt auch, manche haben die Gabe des Gebetes. Ja. Mühelos beten die so 2-3 Stunden am Stück. Aber ich bete auch gerne, muss ich wirklich sagen. Aber so wahnsinnig lang, da geht mir doch die Puste aus. Es sei denn, es ist ganz große Not und Fasten und sonst was angesagt. Aber normalerweise würde ich sagen, der hat die Gabe des Gebetes. Ja. Aber heißt das denn, dass wir uns alle rausziehen aus der Gabe? Ja, ich habe nicht so die Gabe des Gebetes. Beten ist nicht so mein Ding. Lass die anderen mal beten, die Gabe haben. Geben ist nicht so mein Ding. Lass die anderen mal geben. Ja. Also so ist das natürlich nicht gemeint. Aber es gibt Leute, die haben wirklich die Gabe zu geben. Das ist verrückt, gell? Und die sollen das auch wirklich tun, ohne nach links und rechts zu gucken. Warum gibt der nicht? Warum macht der nicht? Mach du deine Gabe. Dann setz die ein. Wer vorsteht, tu es mit Eifer. Macht auch nicht jeder. Soll nicht jeder, macht auch nicht jeder. Und wer Barmherzigkeit übt, boah, Barmherzigkeitsdienst, ja. Manche haben einen Blick dafür, ja. Der soll es mit Freudigkeit tun, nicht mit Last oder mit Gejammer, ja. Also da ist etwas, worauf etwas, wie gesagt, zur Entfaltung kommt, in dieser Vielfalt, ja. Ich muss noch wenigstens, also um das abzurunden, ein bisschen Zeit haben wir noch, obwohl die Uni stimmt. Wie bitte? Time out? Nein, genau. Ja, so, genau. Unbedingt noch zwei Stellen, die gehören zu dem Thema unbedingt dazu, weil die das geistig das Bild auch abrunden. Natürlich diese Stelle aus Epheser 4, wo dieser sogenannte fünffältige oder manchmal wird auch vierfältiger Dienst beschrieben wird. Und dazu kann man als Vorbemerkung sagen, interessanterweise hat auch der Epheserbrief keine Bezugnahme auf die Ortsgemeinde. Also beim Römerbrief grüßt Paulus wenigstens noch mindestens 30 Leute, glaube ich, die er da kennt. Ja? Seine Stammverwandten und diesen und jenen. Ja, beim Epheserbrief haben wir doch jetzt öfters gelesen, diese geistliche Waffenrüstung, ein paar Mahnungen und Schluss. Also kann sogar sein, dass das so ein Rundbrief war. Dass der gar nicht auf eine Ortsgemeinde gemünzt war. Und dazu würde passen, dass auch diese fünf Ämter nicht unbedingt in jeder einzelnen Ortsgemeinde alle da sind, aber im Leib Christi. Ja? Also in einer Region oder überhaupt im Leib Christi. Ja? Und so höre ich das hier. Und das ist wieder dieser Akzent auf die Setzung vom Himmel. Epheser 4, Vers 11. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten. Ähnliche Aufzählung wie in 1. Korinther 12. Etliche als Hirten und Lehrer. Ja, das sind also schon diese exponierten Dienste, ja, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Krasse Worte, starke Worte. Ja. Kann man sagen, ja, das ist doch jenseits unserer Wirklichkeit, sage ich mal. Also das ist ja nun schon also herausragend. Wie gesagt, dann haben wir solche Leute wie Agabus oder, ja, oder herausragende Evangelisten, herausragende Apostel. Ist ja nicht so meine Welt. Aber ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass in diesem fünffältigen Dienst, ja, mehr oder weniger jeder Christ in eine von diesen Richtungen stärker, vielleicht sogar mehrere stärker, denn jeden andere weniger. Könnte ich, glaube ich, bei etlichen auch hier benennen. Sogar, ja? Und heißt nicht, dass man dann der Lehrer oder der Prophet oder der Apostel wird, aber jeder hat, glaube ich, eine Schwerpunkttendenz. Und wenn du sagen kannst, eine Gemeinde mit 20 oder mit 50 Leuten, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass 20% in so eine evangelistische Richtung gehen. 20% vielleicht in so eine hirtenmäßige, seelsorgerliche Richtung. Ja, es gibt natürlich noch diese diakonische Dimension, die gehört auch noch dazu. Ja. Ja, und so weiter. Ja, also ich glaube, dass jeder in einem von diesen Bereichen am ehesten seine Gaben hat. Versteht ihr, wie ich das meine? Deswegen muss ich nicht, wie gesagt, der Hirte oder der Lehrer sein, aber ich habe da vielleicht eine Begabung in dieser Richtung. Und das finde ich ermutigend, weil das auch heißt, jeder hat auch etwas, auch in diesem Bereich. Ja. Bei Petrus gibt es nur noch Petrus ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, untheologischer, nur so zack, zack. Der hat nur noch zwei Bereiche, bei Petrus sind noch zwei Bereiche vor Augen, im Kapitel 4 auch, also wunderschön zu merken eigentlich für Bibelleser, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Ja, also schön von der Bibeleinteilung schön zu merken, finde ich. Und da schreibt der Petrus nur noch zu diesem Thema, zwei große Dienstbereiche im Prinzip, aber unter dem Vorzeichen Dienst. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, jeder mit dem Charisma, da ist dieses Wort wieder, das er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Poikile ist da die Gnade, also vielfältig, bunt, vielfarbig. Ja? Deswegen ist ein Einheitsbrei in der Gemeinde eigentlich nicht schön, weil das nicht die bunte Farbe widerspiegelt. Ja? Aber es gibt Gemeinden oder Werke, da sind fast nur Evangelisten, da fehlt was. Ja. Es gibt Gemeinden, ich sage als Beispiel jetzt mal, Brüdergemeinde, die kennen sich in der Bibel aus, du kennst jeden da auf den Zahnfühlen, sind fast alles Lehrer. Also hat sich das ein bisschen auf so eine Schlagseite entwickelt, das ist nicht mehr so bunt. Ja, dieses Bunte gehört unbedingt dazu und ergänzt sich wunderbar. Und das ist hier das Wort bei Petrus. Ja. Und es gibt ja nur zwei Bereiche und du kannst pauschal an, wenn jemand redet, rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ihm seine Herrlichkeit. Also bei dem gibt es nur noch zwei Bereiche. Redet es also jeder, der den Mund aufmacht. Ja, ist es jetzt ein Prophet, ein Lehrer, was ist denn das? Egal, der soll es in dieser Dienstgesinnung tun. Und genauso, wenn jemand praktisch dient, das ist ja, das andere ist ja auch Dienst, das ist ja alles Dienst, ja. Aber wenn jemand wahrscheinlich praktisch, administrativ, unterstützend, im sichtbaren Bereich dient, er soll es auch mit dieser gleichen Gesinnung tun, aus der Kraft, die Gott darreicht. Also wird auch dieser, zu diesem fünffältigen Dienst auch noch dieser Dimension des Dienstes so hinzugefügt. Und jetzt mein aktuelles Beispiel, was mich, also ich habe gestanden, das hat mich fast umgehauen, aber ich konnte noch einigermaßen bis zum Abendessen stehen bleiben, von diesen Mongolen. Also ich muss jetzt unbedingt die Geschichte von den Mongolen euch noch erzählen. Ganz kluger, gelehrter Mann, der jahrelang die Bibel studiert und alles. Und ich habe ihn gefragt, do you know Walter Heidenreich? Ja. Also, Walter Heidenreich ist eine schillernde Figur auch, ja, aber, sag ich mal, auf jeden Fall eine apostolische Figur in Deutschland. Ja, also er hat was auf den Weg gebracht, diese FCJG in Lüdenscheid, Freie Christliche Jugendgemeinschaft. Hunderte sind dort durch dieses Werk und durch Gottes Hand natürlich aus den Drogen rausgekommen, hat sich richtig groß was entwickelt und dann irgendwann die missionarische Dimension, dieses Lüdenscheid ist ja nur ein kleines Ding, aber die haben auf Manila oder die haben in verschiedenen Ländern ihre Missionsstation und da ist richtig was, geht richtig was ab. Und ich weiß noch, ich bin mit Walter Heidenreich ja auch im Auto dann in Moskau mal rumgefahren, ganz verrückte Geschichte, aber ich kenne ihn und ich habe diese Geschichte tatsächlich von ihm mal gehört, dass er irgendwann eine Vision hatte, ein klares Bild, wie er mit einer bestimmten Volksgruppe zu tun hat. Ja? Was ist das? Die sind ein bisschen asiatisch, ein bisschen östlich, oder keine Ahnung, was ist das für ein Volk? Er hat ihn nicht identifiziert, bis jemand zu ihm kam, irgendwie sein Fotoalbum zeigte und dann kam genau das Bild, was er in der Vision plötzlich vor Augen hatte. Das ist es! Was ist das? Was sind das für Leute? Wer ist das? Ja, wieso? Das sind die Mongolen. Das sind hier meine mongolischen Freunde. Ja. Da hat Walter Heiden gesagt, dann schicken wir Menschen in die Mongolei. Gott hat gesprochen. Mongolei? Wer kann Mongolisch? Keiner meldet sich. Die konnten nicht mal Chinesisch, Mandarin oder Russisch. Ja, ein paar konnten Russisch, aber Mongolisch konnte keiner. Da haben sie eine Probebohrung gemacht, die erste Gruppe. Es war Anfang der 90er Jahre, wo die kommunistische Mongolei sich geöffnet hat und demokratisch wurde. Das ist ja Wahnsinn, zwischen diesem riesigen Block China und dem Russischen Reich, diese mehr oder weniger demokratische Republik Mongolei. Früher war die ja viel größer. Früher war China ja winzig und Russland. Aber die Mongolei, Genghis Khan, das war das mongolische Großreich. Ja? Und das sei nur mal angemerkt, im 13. Jahrhundert haben Franziskaner den Weg in die Mongolei gewagt. Sind auch nicht lebend zurückgekommen. Aber die haben tatsächlich dort eine Bibel auch hinterlassen. Auf Mongolisch. Ist aber eine uralte Sprache, es wäre also für uns noch viel älter als Lutherdeutsch, so wie Mittelhochdeutsch. Bringt also nichts mehr. Es gibt also tatsächlich keine Bibel in der Mongolei. Bis dato. Und dann, wie gesagt, Walter Heidenreich macht eine Probebohrung in Ulaanbaatar und in der Umgebung und stellt fest, er trifft Leute, die Deutsch sprechen. In der Mongolei. Gar nicht mal so wenig. Ja, die erklärt doch, ja, zweite Fremdsprache ist Deutsch. Ja. Das gibt es doch gar nicht. Ja, aus der kommunistischen Zeit. Da haben ganz viele Lehrer, mongolische Lehrer, haben in GDR, in der Deutschen Demokratischen Republik, studiert, Lehrerausbildung gemacht, kommunistische Bruderschaft gelebt und sind dann in der deutschen Sprache in die Mongolei zurück. Also haben sie dort lauter Ansprechpartner, brauchten keine Fremdsprache lernen, kein gar nichts, hatten die richtigen Leute, die ihnen geholfen haben, die Türen geöffnet haben und da wussten sie, der Herr schickt uns dahin. Was haben sie gemacht als nächstes? Ihre Lobpreisband, Tengerin Do, im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Die sind dann mit teuren Flugtickets nach Ulaanbaatar und dann in die Wüste Gobi und haben in der platten Wüste und der gleißenden Sonne da ein prophetisches Lobpreiskonzert gemacht. Das ist historisch, ist das. Ja? Hysterisch ist vielleicht auch immer geworden, aber auf jeden Fall war das historisch. Prophetische Proklamation über diesem Land. Dass Menschen umkehren, dass das Evangelium eine Chance bekommt. Gerade jetzt, wo das Land aufgeht. Also Freiheit. Ja, auch mit der Demokratie wurde natürlich auch der jahrhundertealte Buddhismus, ja, wie gesagt, aus der Zeit von Genghis Khan, wurde natürlich gelockert. Man durfte auch andere Religionen jetzt dort haben, offiziell. Einfach war das sicher nicht, aber grundsätzlich. Also sie durften das machen. Fünffältiger Dienst, ja. Prophetie, Gebet, ja. Eine Grundlage, den Lobpreis, Proklamation, ja. Und dann kamen die Diakone, Help International, ein großes Hilfswerk aus Lüdenscheid. Die sind dann dorthin gegangen, haben dort, auch dort, das, was sie in Lüdenscheid gemacht haben, Drogensüchtigen geholfen, Hilfsgüter hingebracht, einfach das Land geholfen aufzubauen und dann nach oben zu bringen. Ja? Und Liebesdienste, diakonische Dienste. Und dann kamen die Evangelisten. Die ersten bekehrten sich. Die ersten Gemeinden entstanden. Dieser Bibelübersetzer, den ich vorgestern und gestern getroffen habe, er sagt, es gibt erst seit 1991, habe ich genau hingehört, gibt es überhaupt erst wieder Gemeinden in der Mongolei. Das ist genau die Zeit von Lüdenscheid. Spannend, ja. Und jetzt kommt, wie in Antiochia, startet dann dieses Bibelprojekt. Wir brauchen eine Bibel, wir brauchen eine einheimische Bibel. Ja? Viele Mongolen leben ja außerhalb, in China und sonst wo, aber in der Mongolei, ja, pro Quadratkilometer, Kilometer, wisst ihr, was ein Quadratkilometer ist? Leben nur zwei Menschen in der Mongolei. Hallo, ist da jemand? Genau. Also natürlich in manchen Städten gibt es ein paar mehr, ja, aber es sind ganz wenige Menschen. Der Austausch, also auch von Christen, ist gar nicht so einfach dann dort. Aber es gibt die Kirche Jesu und es stehen Menschen auf, aber die haben keine Bibel. Und dieser Mann mit seinem Team, die haben dann ein Team aufgebaut. Die haben Leute, Übersetzer nach Israel geschickt, wo sie keinen blassen Dunst von hatten, ja, ins Heilige Land, damit sie die Bibel richtig übersetzen können. Ein ganz gründliches Projekt. Und er hat jetzt fast mit zitternden Händen hat er uns die erste mongolische Bibel hochgehalten, ja, die letztes Jahr, 2025, das Alte Testament beinhaltete. Eine ganz gründliche, ausführliche Arbeit und hat uns Sachen beschrieben, die sind radikal in ihrer Übersetzungsarbeit. Die brauchen auf nichts Rücksicht nehmen, auf keine Lutherbibel, auf keine katholische Kirche, auf keine Kompromisse. Ja, wir kennen das nun mal so, wir können hier nicht Miriam schreiben, es muss Maria sein. Er war schon immer die Jungfrau Maria. Wir haben keine Scheu vor den hebräischen Namen. Ja. Bethlehem, Chava zum Beispiel, unsere Chava würde da gut reinpassen, ja, und so weiter. Also unheimlich radikal, ganz frisch, so eine ganz frische, radikale Bibelübersetzung. Ja. Und dieses Jahr, 26 genau, sind sie mit dem Neuen Testament durch und werden es im Sommer noch veröffentlichen. Ja. Und diese erweckten Christen, die durch den prophetischen Dienst, durch den apostolischen Dienst, durch den evangelistischen Dienst zum Herrn gefunden haben, bekommen jetzt eine Lehre, eine solide, gesunde Lehre. Denn Christen, auch Gemeinden ohne Bibel, das kann gut gehen, aber es ist auch heikel. Gerade wenn sie sich weiterentwickeln wollen oder viele Einzelfragen kommen und so weiter. Jetzt kriegen die zum ersten Mal seit wie viele Jahren? 800 Jahren kriegen die eine Bibel in die Hand. Und die damalige, wie gesagt, können sie ja heute nicht mehr gebrauchen. Ja? Und da muss ich sagen, das ist für mich fünffältiger Dienst. Ja? Das war nur so, jetzt, weil ich den da auch dazu interviewen konnte. Der kannte diese Leute. Ja? Eine ganz andere Baustelle. Ich dachte, der kennt die niemals. Das ist ein ganz, ganz gebildeter, gediegener so Typ. Doch, Walter Heidenreich, ja klar. Ja? Hätte ich nie damit gerechnet. Ja? Ja, also das nur mal als Zeugnis dafür, wie also so diese Dienste auch regional, national in dem Fall sogar zusammenwirken können. Und ich habe Glauben dafür. Ja? Ich habe Glauben dafür, dass Gott hier an diesem Ort ja, auch die Menschen, Gott die richtigen Menschen zusammenstellt, damit diese Dienste zum Tragen kommen, damit wir einander ergänzen, voneinander profitieren können. Ja, alles, was für den Leib Christi von Bedeutung ist. Ich glaube, dass Gott jedem von uns Gaben gegeben hat und auch weitergeben wird, auch neu dazulegen wird. Und wie gesagt, dass jeder in einem dieser fünffältigen Dienste am ehesten drin vorkommt oder in einem Bereich davon. Lass uns doch beten, ja, dass Gott uns gemäß seiner Weisheit, im Reichtum seiner Gnade ja, setzt und zusammenbringt und uns unseren Platz vielleicht auch zeigt, vielleicht neu zeigt, auch wenn wir ins Gebet gehen, wenn du zu Hause nochmal in Ruhe drüber betest. Ja. Wer weiß, was Gott dir aufs Herz legt und wofür er dich gebrauchen kann und wo du wie ein Paulus auch unersetzlich bist. Der Leib Christi nach Epheser 4 soll zugerüstet werden für das Werk des Dienstes durch diese Gaben. Ja, für die Erbauung des Leibes Christi, zur Einheit des Glaubens, was immer auch heißt, dass das Evangelium verbreitet wird, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollkommenen Mannesreife und zum vollen Maß der Größe Christi. Amen.